hier war und gepredigt hatte, hatte ich meine Predigt damit eingeleitet, dass ich über ein Thema sprechen möchte, das wir alle wahrscheinlich schon 100 Mal gehört haben, über das wir alle schon viel nachgedacht haben. Und eigentlich könnte ich heute wieder genau die gleiche Einleitung nutzen wie auch das letzte Mal, weil auch heute darf ich wieder über ein Thema predigen, das jeder, der schon eine Zeit lang mit Jesus unterwegs ist, der schon länger wie ein halbes Jahr oder Jahr in Gemeinde unterwegs ist, schon x-mal gehört hat. Der Unterschied ist, dass ich heute mein Thema nicht freiwillig selber auswählen durfte, sondern dass Sven mir das Thema vorgegeben hat, da ihr in dieser Themenserie drinne seid, in der ihr euch mit den Lehren von Paulus und der Person von Paulus beschäftigt. Das Thema, über das wir heute sprechen, ist ein Thema, über das, wie gesagt, viel schon diskutiert, philosophiert wurde und auch ein Thema, das außerhalb von christlichen Kreisen immer relevanter und immer wichtiger wird in den letzten Jahren. Was wiederum dazu führt, dass wir uns als Gemeinden, als Christen immer öfters anhören müssen, ja, das ist so ein Thema, in dem ihr den Mund ja ganz schön voll nehmt. Aber das, was ihr sagt und das, was ihr lebt, zwei unterschiedliche Dinge sind. Ihr predigt das eine und lebt das andere. Und ich möchte heute über das Thema der Liebe sprechen. Und anders wie gerade eben angekündigt, da ist wohl irgendein Fehler in der Kommunikation passiert, möchte ich darüber sprechen, dass Love looks like something, also Liebe sieht wie etwas aus. Und ich kenne das bei diesen Themen, die wir schon 100 Mal gehört haben, da drohen wir immer so ein bisschen in unserem Kopf direkt auf Autopilot zu schalten und anzufangen zu überlegen, ah, was mache ich denn heute? Ist so schönes Wetter und der Marathon ist in Hamburg, wo könnte ich den gucken gehen? Und fangen an, unseren Tag zu planen, und ich möchte uns wirklich heute herausfordern, das heute mal nicht zu tun. Zum einen aus ganz egoistischen Gründen, weil ich es einfach gern habe, wenn mir Leute zuhören. Zum anderen aber auch, weil ich glaube, das Thema Liebe so eines dieser Themen ist, die wir gar nicht oft genug hören können. Ich glaube, es ist eines dieser Themen, die wir uns immer wieder neu vor Augen führen müssen, uns wieder immer neu daran erinnern müssen, was es eigentlich bedeutet, zu lieben, was es eigentlich bedeutet, Liebe in unserem Leben zu haben. Und ich glaube, wenn wir über das Thema Liebe sprechen, wenn wir über das Thema Liebe predigen, dann kommen wir um ein Kapitel in der Bibel schlicht und ergreifend nicht drumherum. Es ist wohl eines der bekanntesten Kapitel, und wer schon auf mehr wie 3 Hochzeiten war, hat dieses Kapitel sehr wahrscheinlich schon gehört. Die Rede ist natürlich vom 1. Korinther Kapitel 13. 1. Korinther 13 lesen wir: Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in den Sprachen der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Ich finde, das sind unglaublich direkte Worte, die der Apostel Paulus hier verwendet. Und ich finde es ganz spannend zu gucken, was er hier eigentlich an Eigenschaften aufzählt. Weil diese ganzen Eigenschaften, die er hier nennt, dass wir prophetische Eingebung haben, dass wir Glaube im vollen Maß haben, dass wir die komplette Erkenntnis haben, dass wir unser Leben für die Armen geben. Das sind doch eigentlich alles Dinge, die wir sonst hier von hier oben hören, danach sollen wir uns ausstrecken. Das sind eigentlich alles diese Dinge, die wir anstreben sollen als gute Christen, die gut sind, die wichtig sind. Und ich finde es spannend, dass Paulus ausgerechnet diese Dinge als Beispiele nimmt und diese in Kontext der Liebe setzt und sagt: All das ist schön und gut, wenn ihr das habt, und es ist wichtig, wenn ihr das habt, aber ohne die Liebe ist es nichts wert. Ich glaube, Paulus wählt genau diese Dinge, nach denen wir streben, weil er ganz genau weiß, dass die Welt um uns herum genau spürt, ob wir ihnen mit diesen Dingen begegnen, einfach nur aus einer religiösen Verpflichtung heraus, aus einem religiösen Pflichtbewusstsein heraus, oder ob wir zu den Leuten gehen und ihnen prophetischen Eindruck geben oder ihnen dienen möchten, weil wir sie wirklich lieben, weil wir ihnen die Liebe Gottes zeigen wollen, weil wir ihnen eine Begegnung mit der Liebe Gottes schenken wollen. Und weil wir uns wünschen, dass sie nach der Begegnung, die sie mit uns hatten, es ihnen ein Stück besser geht wie vor der Begegnung, weil sie eben der Liebe Gottes begegnet sind. Ich glaube, Paulus nimmt diese Worte, diese direkten Worte ganz bewusst, weil er eben weiß, die Menschen merken sofort, ob wir etwas nur aus einem Pflichtbewusstsein tun und weil wir es halt als guter Christ muss man das halt machen, oder ob wir es tun, weil wir uns um die Menschen sorgen, weil wir uns um die Menschen kümmern wollen, weil sie uns wichtig sind. Und dann macht Paulus weiter und fängt an zu beschreiben, was Liebe eigentlich ist. Und er fängt an und beschreibt, Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Wie gesagt, ich habe der Predigt heute den Titel Love Looks Like Something gegeben. Liebe sieht nach etwas aus. Liebe ist sichtbar. Liebe ist erkennbar. Liebe hat ein Gesicht. Dieser Satz kommt nicht von mir, sondern der Satz ist geprägt von einer Missionarin aus Mosambik, von Heidi Baker, die diesen Satz, glaube ich, prägt und lebt wie kaum eine andere Person. Die immer schaut, wie sieht Liebe aus? Wie kann ich meine Liebe dem Nächsten zeigen? Und ich möchte uns heute mal ganz konkret diese Frage stellen, wie sieht eigentlich unsere Liebe aus? Woran erkennen unsere Nachbarn, woran erkennen unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Arbeitskollegen, dass wir sie tatsächlich lieben? Woran erkennt die Welt um uns herum, die Menschen, denen wir jeden Tag begegnen, dass unsere Liebe eben nicht nur aus Worten besteht, sondern dass unsere Liebe echt ist, dass unsere Liebe durch Taten gedeckt wird, dass unsere Liebe ein Gesicht hat, unsere Liebe erkennbar ist? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns dringend stellen sollten. Ist noch nicht allzu lange her, vor ein paar Wochen haben wir Ostern gefeiert, haben wir dieses Fest gefeiert, an dem wir eigentlich diesen ultimativen Liebesbeweis von Gott feiern. Dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, für unsere Schuld gestorben ist. Und er selbst gesagt hat, eine größere Liebe hat keiner als die, der sein Leben gibt für die, die er liebt, für seine Freunde gibt. Und Ostern, dieses Fest, an dem wir diesen ultimativen Liebesbeweis von Jesus gefeiert haben. Diesen Höhepunkt seiner Liebe sozusagen. Aber wenn wir es uns mal wirklich genau anschauen, dann ist es wirklich das. Es ist der absolute Höhepunkt von dem, was Jesus getan hat. Aber sein ganzes Leben ist ein Liebesbeweis an uns gewesen. Alles, was er getan hat, alles, was er gesagt hat, war immer motiviert, war immer durchdrungen von Liebe. Ich glaube, wir könnten jeden Tag, jedes Gespräch, jedes Wunder, das er getan hat, analysieren und würden feststellen, seine Motivation war Liebe. Es fängt an mit Weihnachten, mit seiner Geburt, als Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst, seine Gottheit aufgibt und als Mensch auf diese Welt geht, aus dem Himmel kommt, auf diese Welt kommt. Und dann aber durchgehend durch sein Leben durch. Alles, was er getan hat, seine Liebe bewiesen hat. In der Osterzeit lief dieses Jahr eine Dokumentation über Jesus im Fernsehen. Jedes Ostern vermutlich jede Menge Dokumentationen. Und eine Dokumentation hat mich aus irgendeinem Grund, hat die meine Aufmerksamkeit gefangen. Und ich hab mich dazu entschieden, nachdem ich die Vorschau gesehen habe, ach, die gucke ich mir jetzt mal an. Ich muss ganz ehrlich sein, meine eigentliche Motivation war, ich gucke mir die an, um dann mich wieder darüber aufregen zu können, wie jetzt da wieder die ganzen Wunder und alles, was Jesus getan hat, relativiert wird und rationalisiert wird. Und wurde ehrlich gesagt sehr, sehr positiv überrascht, weil diese Dokumentation überhaupt nicht versucht hat zu widerlegen, dass Jesus der Sohn Gottes war oder dass diese Wunder alle gar nicht passiert sind, sondern sie das einfach erstmal so hingenommen haben. Und sie stattdessen mal angefangen haben, sich die Wunder anzugucken und zu gucken, was waren eigentlich die Auswirkungen dieser Wunder. Diese Dokumentation ist auf ein ganz spannendes Ergebnis gekommen und hat am Ende ein ganz spannendes Fazit gezogen. Sie sind nämlich zu dem Ergebnis gekommen, dass jedes Wunder, das Jesus gewirkt hat, dazu gedient hat, dass Menschen Liebe erfahren haben oder zurück in die Gesellschaft gebracht wurden. Dass Menschen, die ausgegrenzt wurden oder denen es gedroht hat, ausgegrenzt zu werden, wieder einen Platz in der Gesellschaft gefunden haben. Und sie haben das gezeigt an verschiedensten Beispielen, wie zum Beispiel der Frau mit dem Blutfluss oder die Heilung der Leprakranken. Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit zur damaligen Zeit als absolut unrein gegolten haben und keinen Platz in der Gesellschaft hatten, am Rande der Gesellschaft leben mussten, von den Menschen nicht beachtet wurden und gucken mussten, wie sie irgendwie durchkommen. Und Jesus aber eben keine Angst hatte davor, in Kontakt mit diesen Menschen zu kommen, zu diesen Menschen zu gehen. Und diese Menschen geheilt wurden und von dieser Krankheit, die sie unrein gemacht hat, die sie aus der Gesellschaft rausgeholt hat, geheilt wurden und zu den Leprakranken sogar gesagt hat, geht zu den Hohepriestern und lasst euch prüfen und lasst euch quasi diesen Stempel geben, dass ihr wieder Teil der Gesellschaft sein dürft. Sie haben das Beispiel gebracht, als Jesus sich vor die Ehebrecherin stellt, die auf frischer Tat ertappt wurde und die nach dem mosianischen Gesetz eigentlich hätte gesteinigt werden müssen. Und Jesus stellt sich vor sie und sagt, solle doch der den ersten Stein werfen, der ohne Sünde, ohne Fehler ist. Der Frau nicht nur das Leben rettet, sondern ihr auch zeigt, dass sie durchaus nach wie vor einen Platz in dieser Gesellschaft hat. Ich glaube, wir könnten noch jede Menge Beispiele aufzählen, wo wir einfach sehen, alles, was Jesus getan hat, dazu gedient, dass Menschen eine Liebeserfahrung hatten, dass Menschen wieder zurückgeholt werden in Gesellschaft, dass Menschen wieder zurückgeholt werden in ihre Familien. Wir lesen an mehreren Stellen, bevor Jesus irgendwas gemacht hat, dass er innerlich bewegt war, dass er bewegt war von Liebe, dass das seine Motivation war. Allem, was Jesus getan hat, zeigt er, dass seine Liebe eben nicht nur aus Worten besteht, nicht nur aus Lippenbekenntnissen, sondern dass seine Liebe echt war, dass seine Liebe real war und dass seine Taten dem entsprochen haben, was er gesagt hat. Dass seine Liebe eben sichtbar war. Love looks like something. Liebe sieht, ist sichtbar. Liebe sieht wie etwas aus. Aber wie sieht unsere Liebe aus? Die wir doch als Christen Jesus immer näher kommen wollen, Jesus immer ähnlicher werden wollen, die wir uns doch Jesus zum Vorbild genommen haben, die wir doch den klaren Auftrag von Jesus bekommen haben, diese Welt zu lieben. Johannes 15 lesen wir, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Ich finde es spannend, das sind mit die letzten Worte, die Jesus an seine Jünger richtet. Sagt er an dem Abend, an dem er auch das Abendmahl eingeführt hat, an dem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Am letzten Abend, bevor er weiß, am nächsten Tag werde ich ans Kreuz gehen und meine Jünger werden erstmal in ein tiefes Loch fallen. Und er entscheidet sich dafür mit, die letzten Worte, die ich verwende, sind, liebt diese Welt, so wie ich euch geliebt habe. An anderer Stelle spricht er davon, wir sollen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sehen also, wir haben diesen klaren Auftrag, diese Welt zu lieben. Der Welt die Liebe Gottes zu zeigen, der Welt Begegnung mit der Liebe Gottes zu schaffen. Ich glaube, das hat einen ganz einfachen Grund. Weil schlussendlich ist es so, dass jeder, der von uns hier sitzt und Jesus nachfolgt, aufgrund seiner Liebe sich irgendwann dazu entschieden hat, ihm nachzufolgen, weil er eine Begegnung hatte mit der Liebe Gottes. Es seine Liebe war, die uns dazu geführt hat, umzukehren und Jesus nachzufolgen. Und es ist auch seine Liebe, die die Welt um uns herum dazu führen wird, umzukehren und Jesus nachzufolgen. In Römer Kapitel 2, Vers 4 lesen wir, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst du nicht, dass dich Gottes Güte, Gottes Liebe zur Umkehr führt? Es ist Gottes Liebe, die uns in seine Arme haben laufen lassen. Und eben nicht, dass wir von irgendwelchen Menschen verurteilt wurden, von irgendwelchen Menschen vorgehalten wurden, was wir alles falsch machen. Und es ist auch Gottes Liebe, die die Menschen um uns herum, die Jesus noch nicht kennen, in seine Arme führen wird. Und eben nicht, dass wir die Menschen verurteilen, dass wir den Menschen vor Augen halten, wo sie überall Fehler haben, dass wir den Menschen vor Augen halten, wo wir ihnen vermeintlich moralisch überlegen sind, wo sie überall versagen und wo sie überall Sünde in ihrem Leben halten, sondern einzig und allein durch das Zeigen seiner Liebe, die Begegnung mit seiner Liebe. Wir finden diese Wahrheit, wir finden dieses Prinzip an so vielen Stellen. Zum Beispiel, als Jesus zu seinen Jüngern sagt, an der Liebe untereinander, die ihr untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Der Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, der Art und Weise, wie ihr einander behandelt, wird die Welt sehen, dass ihr meine Jünger seid und wird die Welt sehen, was ihr habt. Und ich glaube, wir machen es uns manchmal selber schwer, indem wir die Menschen eben verurteilen, indem wir ihnen vor Augen halten, wo ihre Fehler sind, indem wir uns manchmal vielleicht auch ein bisschen moralisch überlegen fühlen. Aber das Ding ist, genau das ist der Kontext, in dem Römer Kapitel 2, Vers 4 geschrieben wurde, dass wir uns eben nicht anmaßen sollen, irgendjemanden zu verurteilen, sondern dass wir dazu berufen sind, die Menschen zu lieben, dass wir dazu berufen sind, ihnen mit Liebe zu begegnen. Und es ist eben genau diese Liebe, die sie zur Buße führen wird. Es ist genau diese Liebe, die sie dazu führen wird, umzukehren, weil das ist genau die Definition von Buße tun. Buße tun heißt, ich laufe in die falsche Richtung und ich erkenne, es ist falsch, also drehe ich mich um und ich laufe zurück zu Gott. Umkehr. Es ist eben seine Liebe, die uns zur Umkehr führt. Und ja, es kommen diese Momente, in der wir aus Beziehung heraus, aber ich glaube, das Entscheidende hier ist wirklich aus Beziehung heraus, Menschen zeigen dürfen, Freunden zeigen dürfen und sagen dürfen, hey, hier ist ein Bereich in deinem Leben, da solltest du dran arbeiten. Das und das, was du dort tust, was du dort lebst, ist vielleicht nicht so gut. Aber ich glaube, sowas sollte immer aus einem Standpunkt der Beziehung heraus passieren. Ich wage einfach mal zu behaupten, dass wir als Christen, und da zähle ich mich ganz bewusst absolut mit rein, dass wir als Christen oft zu schnell darin sind zu urteilen, irgendwelche Meinungen zu haben, Vorurteile zu haben und das den Menschen auch zu zeigen. Und ich glaube, ganz ehrlich, damit verbauen wir uns ganz, ganz häufig den Weg in das Herz der Menschen. Aber damit verbauen wir uns ganz, ganz häufig den Weg, wirklich einen Einfluss haben zu können. Und ich sage nicht, dass diese Dinge, was passiert, alles richtig ist und gut ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn wir uns die Welt anschauen, da sind so viele Dinge, die moralisch absolut schlecht sind, schlimm sind. Wo wir Christen, glaube ich, auch wirklich aufstehen müssen und auf unserer Meinung stehen dürfen und unsere Meinung verteidigen dürfen. Und wir unsere Botschaft nicht verwässern dürfen und nicht keine Kompromisse an falschen Stellen eingehen dürfen. Absolut. Aber ich glaube, wir sind in allererster Linie dazu berufen, die Menschen erstmal trotzdem zu lieben. Trotz all den Dingen, die sie falsch machen, trotz all den Dingen, die sie schlussendlich, ja, die diese ganzen Dinge in dieser Welt verursachen, die nicht richtig laufen. Wir sind dazu berufen, sie eben trotzdem zu lieben. Und während wir sie lieben, dürfen wir anfangen zu beobachten, wie eben diese Liebe Gottes, den sie begegnen durch uns, die durch uns fließt und der sie durch uns begegnen, wie wir diese Liebe ihnen demonstrieren, wie diese Liebe ihr Herz anfängt zu öffnen und wir dann auch irgendwann anfangen dürfen, in das Leben dieser Menschen reinsprechen zu dürfen. Wir beobachten dürfen, wie die Liebe Gottes die Menschen eben zur Umkehr führt und in die Arme von Jesus führt und leitet. Love looks like something. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Eigentlich ein wunderschönes Kapitel, eine wunderschöne Beschreibung der Liebe Gottes. Und nochmal die Frage, beschreibt sie wirklich uns? Ich glaube, ich bin Realist genug, um zu verstehen, dass wir in unserem irdischen Leben wohl niemals an diesen Punkt kommen, an dem wir dieses komplette Paket, das dort beschrieben wird, perfekt umsetzen werden. Und ich glaube, trotzdem sollte das unser Maßstab sein. Das sollte die Benchmark sein, an der wir uns messen. Das sollte das Level sein, wo wir gucken, okay, das wollen wir erreichen, darauf arbeiten wir hin. Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil, sie trägt keinem etwas nach. Sie erträgt alles. Wenn man sich diese Sätze mal nochmal so auf der Zunge zergehen lässt und überlegt, was sie eigentlich bedeuten, dann finde ich, ist dieses Kapitel auf einmal gar nicht mehr so schön. Weil auf einmal bringt dieses Kapitel Dinge in uns auf, die uns ganz schön herausfordern, die uns ganz schön schwer fallen, wenn nicht vielleicht sogar unmöglich fallen. So. Und ehrlich, wenn ich mir da ein paar Dinge durchlese, denke ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Und auf einmal merken wir, vielleicht sind wir doch nicht diese guten Liebhaber, die wir vielleicht immer dachten, dass wir sind. Und ich möchte uns heute mal ganz bewusst so ein bisschen herausfordern, auch ein bisschen provozieren. Weil ich glaube, oft suchen wir uns unsere eigene Definition von Liebe, unsere eigene, ja, was zur Liebe gehört und was nicht. Und wir fangen an, das zu wählen, was sich gut anhört, was sich gut anfühlt. Und daran ist ja erstmal auch nichts falsch dran. Aber ganz oft fangen wir an, eben diese Sachen zu picken und zu wählen, die gut sind, und die Sachen zu streichen, die uns nicht so gefallen, die uns herausfordern, die ungemütlich sind. Und wir fangen an, dann uns das irgendwie zurechtzulegen und sagen, ja, ist ja alles nicht so gemeint. Das können wir nicht wörtlich nehmen, das ist ja nur bildlich. Müssen wir uns ja den historischen Kontext noch mit angucken und all solche Sachen. Aber es tut mir leid, es ist genau so gemeint, wie es da steht. Und ich glaube, wir sollen und müssen das wörtlich nehmen. Und ich glaube, wir müssen uns diese Frage eben immer wieder stellen, was ist Liebe und wie sieht Liebe in unserem Leben aus? Und wir müssen, wenn wir diese Frage beantworten, diese Verse, diese Beschreibung als Maßstab nehmen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich in meinem ersten Jahr auf der Bibelschule war, mussten wir einmal in der Woche rausgehen, evangelisieren. So richtige klassische Straßenevangelisation. Und ich habe es gehasst. Aber ich weiß noch, ich bin fast jede Woche eigentlich mit der Motivation rausgegangen, oh, ich möchte sehen, wie Gott wirkt, wie Gott ein Wunder tut, wie ich einen tollen prophetischen Eindruck habe, der total passt und all solche Sachen. Diese Motivation hatte ich fast jede Woche. Daran lag es nicht. Aber rückblickend kann ich genau sagen, die Zeiten, an denen Menschen mir zugehört haben, an denen ich erfolgreich war, in Anführungsstrichen, das waren die Zeiten, an denen ich raus bin mit der Zusatzmotivation, ich möchte das machen, damit diese Menschen eine Begegnung mit der Liebe Gottes haben. Damit die Menschen, nachdem ich ihnen einen prophetischen Eindruck gegeben habe, dass ihnen einfach besser geht, als bevor sie mir begegnet sind. Dass die Begegnung mit mir und durch mich die Liebe Gottes einfach einen Unterschied in ihrem Leben macht. Wenn ich mit dieser Motivation raus bin, dann hat fast jeder, den ich angesprochen hat, wollte mit mir reden. Dann gab es aber auch die Tage, und ganz ehrlich, das war die Mehrheit der Tage, an denen ich raus bin, wo ich all diese Dinge einfach nur erleben wollte, damit ich noch eine coole Geschichte zu erzählen habe. Erzählen kann, was für einen tollen prophetischen Eindruck ich hatte. Und dass da irgendjemand geheilt wurde, nachdem ich für ihn gebetet habe. Und wenn das meine Motivation war, Dann wollte nicht ein Mensch mit mir reden. Es ist, als hätten sie es gerochen. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich diese Frage stellen, was ist unsere Motivation und wie sieht unsere Liebe darin aus? Und so möchte ich uns heute herausfordern, dass wir diese Dinge, die im 1. Korinther 13 stehen, wirklich zu unserem Maßstab machen. Und zwar jeden einzelnen Satz davon. Und ich glaube, wir gehen jetzt gleich in eine Zeit des Lobpreises und der Anbetung. Und ich möchte euch einfach herausfordern, in dieser Zeit einfach mal den Heiligen Geist ganz bewusst zu fragen. So, welche dieser Punkte, vielleicht ist es einer, vielleicht sind es zwei oder drei, sind so die Schwächsten bei mir. Wo habe ich am meisten Potenzial zu wachsen? Die meisten von uns müssen dazu vermutlich gar nicht den Heiligen Geist fragen. Ich könnte das direkt beantworten. Aber lasst uns nicht an dieser Frage anhalten, sondern lasst uns noch einen Schritt weitergehen und lasst uns den Heiligen Geist auch fragen, wie kann ich in diesen Bereichen wachsen? Die Bibel beschreibt uns den Heiligen Geist als unseren Lehrer, der uns Dinge offenbart, der uns darin in den Dingen lehrt, die Jesus getan hat, die Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Und ich glaube, der Heilige Geist liebt es, uns in solchen Dingen zu begegnen, liebt es, uns in solchen Dingen an die Hand zu nehmen und uns einfach zu helfen. Und das Schöne ist, er wird nie verurteilend oder mit Scham oder irgendwas kommen. Er wird nicht kommen und wird sagen so, ach Johannes, du bist ungeduldig, das ist deine Schwäche, du bist so schlecht oder verlierst ständig deine Beherrschung und all solche Sachen. Sondern er wird uns anfangen, an unsere wahre Identität zu erinnern und sagen, hey Johannes, du bist ein Sohn Gottes, du bist ein Sohn des Höchsten. Du brauchst nicht schwach zu sein in diesem Bereich, das ist unter deinem Niveau, du bist besser als das. Er wird anfangen, uns zu zeigen, uns zu lehren und uns dabei zu helfen, in diesen Bereichen zu wachsen, weil er ist es, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und er wird uns keine Dinge auftragen, die wir nicht schaffen können, sondern er wird uns darin befähigen, das zu tun. Und so möchte ich uns einladen, wenn wir jetzt in die Zeit der Anbetung gehen, dass wir wirklich unser Herz einfach mal öffnen und den Heiligen Geist diese Fragen stellen. Und ihn ganz bewusst fragen, wie kann ich in diesem Bereich wachsen? Welches ist der Punkt, an dem ich wachsen muss? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen bekannt werden dafür, dass wir einfach die besten Liebhaber sind, die es auf dieser Welt gibt. Dass wenn Menschen uns begegnen und sagen, ey, ich habe da jemand aus der Christusgemeinde Bramfeld getroffen. Und der andere sagt, ja, ich auch. Und jedes Mal, wenn ich den triff, fühle ich mich so geliebt. Fühle ich mich so angenommen. Ich wünsche mir so sehr, dass das der Ruf ist, den wir haben. Wir als Christen, wir als Leib Christi. Ich glaube, ein Anfang dazu ist es, dass wir eben wirklich schauen, wie können wir in diesen Bereichen wachsen und diese Reise zusammen mit dem Heiligen Geist antreten. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns vorgelebt hast, was es heißt, zu lieben. Was es heißt, ja, unser Leben zu verschenken, indem wir die Menschen um uns herum lieben. Und danke, dass du ja, durch deinen Tod am Kreuz uns auch dazu befähigst, dieselben Dinge zu tun, in deinen Spuren zu wandeln und dir immer ähnlicher zu werden. Heiliger Geist, wir bitten dich jetzt, dass du kommst und dass du uns zeigst und offenbarst, wo und vor allem, wie wir in diesen Bereichen wachsen dürfen. Dass du uns einfach wirklich die Annahme schenkst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt ganz besonders einfach den Leuten begegnest, die gerade so das Gefühl haben, ich bin überhaupt nicht in der Lage zu lieben. Ich habe überhaupt nichts zu geben. Dass du diesen Leuten jetzt einfach begegnest. Und sie füllst mit deiner Liebe, dass sie aus deiner Liebe heraus einfach wirklich sehen können, wie sie lieben können. Füll du uns neu mit deiner Gegenwart und deiner Liebe. Amen.